Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Norden Japans ist heute von einem neuen Erdbeben erschüttert worden, dem schwersten seit der Katastrophe im März. Die Regierung gab eine Tsunami-Warnung heraus, nahm sie inzwischen aber wieder zurück. Die Erdstöße hatten eine Stärke von 7,1. Das Epizentrum lag 66 Kilometer östlich von Sendai. Am beschädigten Kraftwerk Fukushima zog der Betreiber vorübergehend die Arbeiter ab. Größere Schäden sind bislang nicht bekannt.
Die Erde bebt, ein Land kommt nicht zur Ruhe. Kurz vor Mitternacht Ortszeit wackeln die Häuser in Japans Nordosten. Bis hinunter nach Tokio sind die Erschütterungen zu spüren. Eine Tsunami-Warnung für die Küste wurde inzwischen aufgehoben. Die Behörden berichten aber von mehreren Bränden, auch in Sendai, vermutlich durch geborstene Gasleitungen. Einige Menschen sollen leicht verletzt worden sein. Ministerpräsident Kan rief einen Krisenstab ein. Wir glauben, dass es sich um ein Nachbeben handelt des großen Seebebens von vor 4 Wochen. Dieses Nachbeben war das bisher größte. Vermutlich werden weitere Beben dieser Art auf uns zukommen. Sorge bereiten im Moment mehrere Atomreaktoren. Im AKW Onagawa soll durch das Erdbeben die reguläre Stromversorgung unterbrochen worden sein. Hier sind jetzt Dieselgeneratoren im Einsatz. Auch in der Wiederaufarbeitungsanlage Rokkasho ganz im Norden sollen Notstromaggregate angesprungen sein. Im AKW Fukushima soll es laut Betreiber TEPCO keine weiteren Schäden gegeben haben. Die Arbeiter wurden aufgefordert, die Reaktorgebäude zu verlassen. Sie hätten sich vorsorglich in Schutzräume zurückgezogen. In allen Atomkraftwerken können die Brennstäbe problemlos gekühlt werden, auch wenn die reguläre Stromversorgung unterbrochen ist. Oberste Priorität hat jetzt das Leben der Menschen. Feuerwehr und Polizei werden darauf Acht geben. Schauen Sie Fernsehen, hören Sie Radio und bleiben Sie ruhig. In Fukushima hatten die Arbeiter auch heute gegen die Reaktorkatastrophe gekämpft. Den ganzen Tag über pumpten sie Stickstoff in das Reaktorgebäude 1. Die Helfer wollen so weitere Explosionen verhindern. Auch hat die Polizei einen Großeinsatz im Sperrbezirk rund um das AKW gestartet. Die Beamten wollten in den Trümmern nach Leichen suchen. Bisher hatte sich noch kein Helfer dorthin getraut, wegen der radioaktiven Strahlung.
Zum aktuellen Stand in Japan jetzt live Philipp Abresch in Tokio.
Die Erde hat gebebt, aber die große Panik hat es nicht gegeben. Vorsorglich hatten die Lautsprecher in den Küstenorten gewarnt, die Menschen sollten sich flüchten auf höher gelegene Gebiete. Diese Warnung, die Tsunami-Warnung, wurde inzwischen aufgehoben. Die Menschen kehren zurück in ihre Häuser, zurück in die Normalität, in eine Normalität, die sie sich längst schon wünschen, 4 Wochen nach einer wirklich verheerenden Katastrophe. Und damit zurück nach Hamburg.
Portugal will als dritter Euro-Staat nach Griechenland und Irland Finanzhilfen der EU beantragen. Der geschäftsführende portugiesische Präsident Socrates hatte den Schritt gestern Abend in Lissabon angekündigt. Am Kapitalmarkt musste das hochverschuldete Land zuletzt immer höhere Zinsen zahlen. Experten schätzen den Kreditbedarf auf 60 bis 80 Milliarden Euro. Socrates war vor rund 2 Wochen zurückgetreten, nachdem er im Parlament mit einem Sparpaket gescheitert war.
Die Hauptdarsteller des portugiesischen Dramas, noch Regierungschef Socrates und Oppositionsführer Passos Coelho, waren nur in den Zeitungen zu sehen, am Tag nach dem Hilferuf in Richtung Brüssel. Der bedeutet für die Portugiesen eine abrupte politische Kehrtwende. Seit gestern am späten Abend sind plötzlich alle der Meinung, dass Portugal sein Schuldenproblem nicht alleine lösen kann. Es geht um unser nationales Interesse. Und aus diesem Grund teile ich den Portugiesen mit, dass die Regierung beschlossen hat, die Europäische Kommission um Hilfe zu bitten. Wir unterstützen diese Bitte um Hilfe, die Regierung jetzt an die EU richten will. Und das habe ich der Regierung auch in aller Form mitgeteilt. Damit ist nichts mehr, wie es war. Denn Socrates hatte bisher immer neue Sparpakete vorgelegt, um den Bittgang nach Brüssel zu vermeiden. Die Opposition hatte seine Minderheitsregierung vor 2 Wochen im Parlament abblitzen lassen. Blockade und Stillstand also. Die meisten Beobachter sind sich einig, gerade das habe die Schuldenkrise entscheidend verschärft. Was wir jetzt erleben, ist zugleich eine portugiesische Komödie und eine europäische Tragödie. Denn diese Bitte um Hilfe hätte Portugal schon viel früher stellen müssen, und zwar im Einvernehmen aller politischen Kräfte des Landes. In der Not nun müssen sich die Kontrahenten einigen, das wird nicht leicht. Denn längst sind die großen Bauprojekte gestoppt, die Mehrwertsteuer erhöht und die Beamtengehälter gekürzt. Wo Portugal noch sparen soll, vermag sich kaum jemand vorzustellen. Aber jeder hier fürchtet, dass die Einsparungen, die nun die EU fordern wird, noch schmerzlicher werden dürften als die bisher schon geplanten.
Führende Politiker in Europa begrüßten die Ankündigung aus Portugal. Bundesfinanzminister Schäuble sprach von einem vernünftigen und notwendigen Schritt. Die spanische Regierung betonte unterdessen, sie halte es für ausgeschlossen, dass Spanien als nächstes Finanzhilfe der EU beantragen müsse. Die Lage unterscheide sich stark von der in Portugal. Ähnlich äußerte sich die EU-Kommission. Nach ihrer Einschätzung wird es nicht lange dauern, bis die ersten Gelder für Portugal fließen können.
Der nächste unter dem Schirm. Hier beim Europäischen Rettungsfonds EFSF bedeutet das neue Arbeit. Von diesem Büro in Luxemburg aus werden die Mitarbeiter schon bald die Milliarden für Portugal besorgen. Die Garantien, die die Euro-Staaten dafür gegeben haben, reichten noch locker aus, hieß es heute. Bei der EU-Kommission erwartet man nun die formale Anfrage aus Lissabon. Geld gäbe es aber nur gegen Sparprogramme. Wir haben ja mit der Regierung schon früher gesprochen über eine Reduzierung der Defizite und eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Doch all diese Gespräche haben die Schuldenkrise bisher nicht gestoppt. Ein Jahr nach ihrem Ausbruch werden nun bald drei Länder komplett durch ihre Nachbarn finanziert. Im April 2010 bat Griechenland um Geld, 110 Milliarden Euro. Im November dann Irland, 85 Milliarden. Und nun im April 2011 Portugal. Von bis zu 80 Milliarden ist hier die Rede. Wir haben Portugal ermutigt, sagt der Chef der Europäischen Zentralbank, nach all dem, was dort passiert ist, um Hilfe zu fragen. Auch die Börsen reagierten positiv, denn Europa nimmt den Banken nun viele Risiken ab. Doch immer neue Milliarden für Schuldensünder. Kritiker halten das nicht für den richtigen Weg, höchstens für den einfacheren.
Deswegen sagen sich viele Politiker, wir verfahren nach dem Prinzip Hoffnung. Wir machen das, was uns wehtut, nicht heute. Wir verschieben es auf morgen. Vielleicht braucht man es ja morgen nicht.
Nothilfe als Normalfall. Fast geschäftsmäßig wurde der Hilferuf aus Portugal heute hier in Brüssel aufgenommen. Die Ansage der EU-Kommission, Antrag stellen, Sparprogramm aushandeln, dann können die Milliarden schnell fließen. Von Ultima Ratio, dem letzten Mittel, war heute hier in Brüssel keine Rede.
Trotz der Schuldenkrise in Europa hat die Europäische Zentralbank Kredite verteuert. Sie erhöhte den Leitzins von 1% auf 1,25%. Damit leitete die EZB eine Wende ein. Nach dem Beginn der Finanzkrise 2008 waren die Zinsen fast zwei Jahre lang extrem niedrig. Die jetzige Erhöhung soll die Inflation bremsen, die in der Eurozone zuletzt angezogen hatte.
Ernste Miene heute bei Jean-Claude Trichet, dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Wie erwartet hob die Notenbank die historisch niedrigen Zinsen um 0,25% an. Damit wollen die Währungshüter gegen die hohe Inflation vorgehen. Wir gehen davon aus, dass es mittelfristig hohe Risiken für die Preisstabilität gibt. Das liegt vor allem an den Energiepreisen, die stärker gestiegen sind als von uns erwartet. Wegen der politischen Spannungen in Nordafrika und im Mittleren Osten. In Nordafrika und im Middle East. Tatsächlich haben Benzin- und Ölpreise den Inflationsschub ausgelöst, aber auch die höheren Kosten für Rohstoffe, etwa Getreide, was sich auch in den gestiegenen Preisen für Lebensmittel widerspiegelt. In nur einem Jahr ist die Inflationsrate im Euroland kräftig gestiegen, die in Deutschland hat sich sogar verdoppelt. Beide liegen über dem EZB-Ziel von knapp 2%. Viele Volkswirte erwarten noch weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr.
Zwei weitere Schritte dieses Jahr, vielleicht im September und noch eine im Dezember, auch um 25 Basispunkte, also 0,25% sind durchaus wahrscheinlich.
EZB-Präsident Trichet wollte das heute nicht bestätigen, schloss aber weitere Maßnahmen auch nicht aus.
Mit der heutigen Entscheidung haben die europäischen Währungshüter deutlich gemacht, dass sie ihre Aufgabe, die Inflation zu bekämpfen, ernst nehmen. Große Wunder darf man sich von der Entscheidung allerdings nicht erwarten. Denn in den nächsten Monaten werden die Kosten für Rohstoffe und Energie weiter hoch bleiben und dementsprechend auch die Preise im Supermarkt weiter steigen.
Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen damit, dass der Aufschwung in Deutschland anhält. Sie haben ihre Konjunkturprognose vom vorigen Herbst nach oben korrigiert. Für das laufende Jahr erwarten die Forscher jetzt ein Wachstum von 2,8%. Bislang hatten sie 2% vorhergesagt. Durch die bessere Konjunktur soll die Zahl der Arbeitslosen sinken, dem Gutachten zufolge auf 2,9 Millionen im Jahresdurchschnitt.
Hier kann man den Aufschwung fast schon messen. Bei Maschinenbauer Emde ist die Krise kein Thema mehr. Vor allem aus der Automobilindustrie kommen die Aufträge. Der Geschäftsführer sucht händeringend Leute, um alles pünktlich zu liefern.
Das nimmt irgendwie kein Ende. Wir hatten Ende letzten Jahres schon gedacht, es wäre das Beste, was wir bekommen können. Aber es geht immer noch weiter.
Genau das stellt auch die Frühjahrsprognose fest, die die Wirtschaftsforscher heute aus den Kartons holten. Es ist ein Trotzgutachten, trotz Eurokrise, trotz steigender Zinsen, trotz Japan, trotz Libyen, trotz all dieser Risiken geht es bergauf und die Arbeitslosigkeit runter. Die deutsche Wirtschaft steht nämlich inzwischen auf gesunden zwei Beinen.
Der Aufschwung wird sowohl von der Nachfrage aus dem Ausland als auch von der Binnenkonjunktur getragen. In der Industrie stiegen die Auftragseingänge bis zuletzt aus allen Weltregionen kräftig.
Vor allem der Arbeitsmarkt profitiert, die Prognose, Jobs und steigende Löhne.
Wir steuern auf weite Beschäftigungsrekorde zu. Wir werden im nächsten Jahr über 41 Millionen Beschäftigte in Deutschland haben. Das hatten wir noch nie.
Doch genau das könnte letztlich das Problem für Maschinenbauer wie Emde sein. Facharbeiter gibt der Arbeitsmarkt nämlich kaum noch her. Dazu die Gefahr steigender Rohstoffkosten. Ein leichter Schatten liegt daher über dem Aufschwung. Keine Garantie, dass er sich ewig weiterdreht.
In Libyen wird die Versorgungssituation für die Bewohner der Stadt Misrata immer dramatischer. Die Truppen von Machthaber Gaddafi haben die Stadt umstellt und kämpfen dort seit Tagen gegen die Aufständischen. Die Vereinten Nationen riefen alle Seiten zu einer Feuerpause auf, um Zivilisten die Flucht zu ermöglichen. In Adjdabia bereiten sich die Regierungsgegner auf eine neue Offensive der Gaddafi-Anhänger vor.
Ein schwer verletzter Aufständischer wird am Mittag in das Krankenhaus von Adjdabia gebracht. Bei einem Angriff in der Nähe der Stadt sind nach Angaben von Ärzten mehrere Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Angeblich durch einen Angriff der NATO. Drei Panzer von uns sind getroffen worden, und zwar von NATO-Flugzeugen. Ich will dem französischen und amerikanischen Präsidenten sagen, seht, was die NATO uns antut. Die NATO kann diese Aussage nicht bestätigen. Derzeit untersucht sie noch diesen Fall. In Tripolis wirft der stellvertretende Außenminister der NATO ebenfalls vor, unschuldige Menschen getötet zu haben. Sie hat aus der Luft das Ölfeld Zaria angegriffen und dabei drei Wachleute getötet. Und zudem sind Arbeiter auf dem Ölfeld verletzt worden. Die NATO dagegen behauptet, dass Gaddafis Truppen das Ölfeld angegriffen hätten, und zwar mehrfach in den vergangenen Tagen. Am Nachmittag fliehen tausende Aufständische und Zivilisten aus der Stadt Adjdabia Richtung Benghazi. Nach ihren Informationen stehen Gaddafis Truppen unmittelbar vor der strategisch wichtigen Stadt. Die Rebellen hatten erst vor kurzem Adjdabia zurückerobert.
Bundeskanzlerin Merkel hat Fortschritte bei den Nahostverhandlungen angemahnt. Bei einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Netanyahu sagte sie, das Ziel müsse eine Zwei-Staaten-Lösung sein. Einen einseitig ausgerufenen Palästinenserstaat werde Deutschland dagegen nicht unterstützen. Merkel und Netanyahu bekräftigten, das iranische Atomprogramm stelle eine Bedrohung dar. Es müsse unbedingt verhindert werden, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen komme.
Die Soyuz-Raumkapsel Gagarin hat nach 2 Tagen Flugzeit erfolgreich an die internationale Raumstation ISS angedockt. Nach dem Manöver wurden die 2 russischen Kosmonauten und der amerikanische Astronaut von der bisherigen Crew der ISS begrüßt. Insgesamt werden sie etwa 5 Monate im All verbringen und dabei mehrere Außeneinsätze absolvieren. Der Name der Soyuz-Kapsel erinnert an den russischen Raumfahrer Juri Gagarin. Vor 50 Jahren hatte er als erster Mensch die Welt im All umrundet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 8. April.
Zwischen dem Hoch über Westeuropa und Tiefs über Skandinavien und Russland strömt frische Meeresluft zu uns. Die Tiefs sorgen morgen im Norden und Osten Deutschlands für einige Wolken. In den anderen Landesteilen bestimmt Hochdruck das Wetter. In der Nacht ziehen einige Wolken über uns, vor allem im Westen ist es auch klar. Am Tag ist es vom Schwarzwald bis zu den Alpen zunächst wolkig, ansonsten scheint im Süden und Westen häufig die Sonne. Mehr Wolken als Sonne gibt es im Norden und Osten, Tropfen fallen nur vereinzelt. Im Südwesten weht der Wind schwach, im Norden und Osten frisch mit einzelnen Sturmböen, an der Ostsee auch schwere Sturmböen. In den Mittelgebirgen heute Nacht bei 2 Grad örtlich Bodenfrost, an den Alpen 9 Grad. Am Tag 10 Grad an der Nordsee, 21 Grad im Breisgau. Am Samstag ist es zunächst wolkig, im Laufe des Tages wird es immer freundlicher. Am Sonntag viel Sonnenschein, auch am Montag freundliches Wetter mit Sonne und lockeren Wolken, dabei ist es weitgehend trocken.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin Portugal und Leitzinserhöhung, wie es mit dem Euro jetzt weitergeht und Grüne im Höhenflug, die neuesten Zahlen im ARD-Deutschland-Trend.